Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen in einer Welt voller Kunst und voller Geld. Das hier sind Sounds, die von digitalem Geldfluss inspiriert sind. Wie Beträge, die Besitzer wechseln, Geld von Kunsthändler zu Kunsthändler wandert. Und diese Sounds, die sind zu hören in einer neuen Installation, in der es um den Kunstmarkt geht und um diese große Frage, ob auf diesem Kunstmarkt es eher um Spekulation geht oder doch um die Liebe zur Kunst. Gibt es natürlich keine einfache Antwort drauf. Das kann man am besten mit komplexer Kunst selbst beantworten. Und genau dieses Projekt, das schauen wir uns gleich an. Hier im Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir sprechen jetzt über Kunst, die sich selbst zerstört, und zwar genau dann, wenn man diese Kunst verkauft. Das ist ein neues Projekt von dem Künstler Sven Sauer. Der hat 5 digitale Tulpenfotos gemacht. Da sieht man Tulpenfelder von oben fotografiert. Das sind große Felder mit vielen Tulpenreihen. Jede Reihe hat eine andere Tulpenfarbe. Das ist sehr bunt, das sieht ziemlich grafisch aus. Und jedes Mal, wenn dieses Bild weiterverkauft wird, dann verschwindet eine der Farben. Und nach und nach, je öfter das verkauft wird, wird es immer grauer und irgendwann am Ende ist dann nur noch graue Asche zu sehen. Das ist ein NFT-Projekt, also Kunst, die man nur digital kaufen kann. Und es ist natürlich auch eine Kritik am Kunstmarkt, wo es oft mehr ums Geld geht als um den Wert der Kunst an sich. So sagt es zumindest der Macher Sven Sauer. Und mit dem bin ich jetzt hier verbunden. Hallo Herr Sauer.
Hallo.
Sagen Sie vielleicht nochmal konkret, warum haben Sie diese Arbeit so gemacht, dass sie sich zerstört bzw. verändert bei jedem Weiterverkauf?
Also die Idee ist einfach, dass der Käufer sich selber fragt, kaufe ich jetzt Kunst, weil ich Kunst mag, weil ich ein Kunstmäzen bin, oder mache ich das, um schnell Geld zu verdienen? Das ist ja so, wenn man die Leute fragt, gerade Kunstsammler sagt, die würden ja niemals zugeben, dass sie Spekulanten sind. Das ist ja die Fragestellung, die dahinter steht. Bin ich jetzt Kunstsammler und halte die Kunstwerke lange Zeit oder bin ich Spekulant und verkaufe sie schnell wieder? Das wird niemals jemand zugeben, also habe ich mir einfach einen Mechanismus entwickelt, der das quasi enttarnt.
Ich finde es ganz spannend, weil ich mich schon auch gefragt habe, wer da eigentlich entscheidet, wann so eine Kunst ganz ist, vollständig heil. Weil es kann ja auch sein, dass irgendjemand sagt, ja, ich will genau diese graue Asche haben. Das finde ich noch viel, viel wertvoller als diese bunten Tulpenreihen oder sowas. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist das Spannende an dem ganzen Projekt. Deswegen heißt es auch Tulipmania-Experiment, weil wir selber nicht wissen, wie es ausgehen wird, das Ganze. Ich habe tatsächlich auch im Vorhinein schon Gespräche mit Sammlern geführt, die gemeint haben, ja, ich finde aber gerade den Zersetzungsprozess finde ich ja total interessant. Mhm. Und ich will ja sehen, wie sich dieses Bild verwandelt. Also es kann in alle Richtungen ausschlagen. Ich habe absolut keine Ahnung, wie es ausgehen wird.
Ich finde es spannend, weil ich das Gefühl habe, dass diese Kritik, die Sie da üben, also am Kunstmarkt geht es viel um Spekulation und gar nicht so sehr um den Wert der Kunst an sich oder so. Das ist ja eine sehr alte Kritik, ein sehr alter Diskurs. Jetzt machen Sie das ja quasi in NFT-Kunst, in rein digitaler Kunst. Haben Sie das Gefühl, dass in diesem digitalen Kunstgewerbe, dass es jetzt gerade noch viel mehr um Geld geht und dass da Spekulanten noch viel aktiver und schlimmer am Werk sind sozusagen, als es sonst auch schon war?
Also es sind zwei Sachen. Einmal solche Spekulanten gibt es natürlich immer, aber es gibt Phasen, die sogenannten Spekulationsblasen, wie es auch der Name schon sagt, wo unglaublich viele im Markt sind und wo die Dichte halt so extrem ist, dass das halt auch jeder wahrnimmt. Und das ist bei den NFTs gerade so gewesen. Also jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt, hat auch mitbekommen, dass der Markt ganz stark korrigiert hat, um 50-80%, zum Teil sogar noch ein bisschen mehr. Also davor war eine ganz offensichtliche Blasenbildung und man hat relativ viele solcher Menschen oder Spekulanten im Markt gehabt. Ich habe jetzt mich aber für das Thema NFT hauptsächlich deswegen entschieden, weil wir da technisch einfach so weit entwickelt sind, dass ich jetzt diesen automatischen Selbstzerstörungsmechanismus einbauen kann. Das kann ich halt in einem klassischen Gemälde oder in der Plastik eben nicht. Ich benutze also die NFTs jetzt nicht als Kritik der NFTs, nämlich eher, weil das ein Medium ist, um das damit umsetzen zu können.
Aber ist es gerade eine aktuelle Kritik, die Sie gerade aktuell üben? Oder hätte man dieses Projekt, wenn es denn technisch möglich gewesen wäre, auch vor 10 Jahren machen können?
Also dieses Projekt hat exakt vor 8 Jahren begonnen. Das hat 2015 begonnen, als ich durch Zufall in Frankfurt war und das EZB-Gebäude gerade eingeweiht wurde. Und niemand, sogar die Politik und Polizei, hat nicht damit gerechnet, dass es so eskaliert ist. Also nur so als Beispiel zu dem Zeitpunkt. An diesem Tag sind die Hälfte aller deutschen Wasserwerfer in dieser Stadt zusammengezogen worden, weil halt einfach die Demonstrationen gegen die EZB so überhand genommen haben, dass keiner wusste mehr, wie wir damit umgehen sollten. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwas, wir befinden uns gerade in einer Situation, die keiner mehr so richtig einschätzen kann. Und das sind immer so Momente, wenn ich mit der Kunstserie beginne, wenn ich etwas nicht so ganz verstehe. Und das hat tatsächlich vor 8 Jahren begonnen und seit diesem Zeitpunkt sind wir, glaube ich, durch 3 oder 4 große Blasen, Finanzblasen durchgerutscht oder Spekulationsblasen durchgerutscht. Also es war immer wieder aktuell. Das ist eine Sache, auf die man sich verlassen kann, dass solche Blasen alle im Abstand von allen 3 bis 4 Jahren immer wieder auftauchen in unserer Gesellschaft. Aber erst jetzt zum Schluss war halt eben die technische Möglichkeit da, um diese Kunstserie zu beenden. Also die Motive, die man sieht, die gab es zum Teil vor 4 bis 5 Jahren schon. Aber die technische Weiterentwicklung hat jetzt erst im letzten halben Jahr stattgefunden.
Jetzt ist es ja so, dass Ihre Werke seit heute Morgen zum Verkauf stehen. Ich glaube jetzt seit 1,5 Stunden oder 2 Stunden oder so. Kann man schon sehen, gibt es da einen Run oder was ist denn da, was für Summen geht es denn da? Was glauben Sie, was wird da gezahlt für Ihre Arbeiten?
Ich kann es schwer sagen, ich habe auch noch nicht reingeschaut, muss ich zugeben. Das ist so ein bisschen, ich scheue mich auch so ein bisschen davor, da reinzuschauen. Das ist so ein Thema als Künstler, dass man ebenso wie Woody Allen ja auch nie auf die Oscar-Premieren geht beispielsweise, nämlich immer im Café nebenan sitzt und irgendwie einen Schnaps trinkt, weil er das selber nicht aushält. Ich habe noch nicht reingeschaut auf die, auf die Seite, ob die ja schon verkauft sind oder nicht.
Aber geht es da um viel Geld, glauben Sie?
Es geht erstmal im ersten Moment nicht um viel Geld, weil ich mich dagegen entschieden habe, einen extrem hohen Preis zu nehmen. Mir war halt einfach wichtig, zu sehen, ob die Dynamik aufgeht, ob die Menschen das tatsächlich annehmen und damit arbeiten. Oder also mir ist halt dieser Entlarvungsprozess wichtig. Deswegen habe ich mich irgendwann dafür entschieden, einfach den Betrag zu nehmen von den großen Spekulationsblasen. Also eine große Blase beispielsweise war 1929, also kostet ein Werk 1.929 Euro und so sind die alle durchdekliniert.
Sie haben ja mal gesagt, dass Sie wollen, dass Kunst was Langfristiges bei den Menschen auslösen soll, irgendwie längerfristig im Kopf bleiben soll. Also ich habe jetzt das Gefühl, man kann das hier ziemlich zusammenfassen. Sie kritisieren die Spekulation am Kunstmarkt. Das soll sich ändern. Ist es das, was Sie wollen, was mitgenommen wird oder geht es da noch um mehr?
Na, ich richte da jetzt erstmal nicht, ansonsten würde ich ja so ein Kunstwerk selber nicht als NFT umsetzen. Ja, das ist ja auch schon ein bisschen paradox zu sagen, dass ich, also wenn ich tatsächlich Kritik am Kunstmarkt und an dem NFTs üben würde, dann dürfte ich ja sowas gar nicht rausbringen. Mir geht es eher darum, dass die Leute sich bewusst sehen, auf welches Spiel sie sich einlassen, beziehungsweise einfach darüber nachdenken, was sie dann tatsächlich tun. Ja, wenn ich mich entscheiden muss, ich will das Kunstwerk behalten, dann darf ich es halt nicht weiterverkaufen. Wenn ich es aber weiterverkaufe, zerstöre ich es ein Stück. Also dieses Bewusstsein zu wecken, das ist halt die eigentliche Intention. Es heißt ja nicht zwangsläufig, dass die Leute das nicht verkaufen müssen, aber ihnen muss halt bewusst sein, dass sie damit etwas zerstören.
Das sagt der Künstler Sven Sauer über seine neueste Arbeit. Die heißt Tulip Mania und die ist gerade zu sehen auch in Form von einer Installation in Berlin im temporären Kunstraum Pop Kudamm. Und ab heute sind seine Werke, wie gesagt, auch digital zu kaufen als NFTs. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Sauer.
Vielen Dank.
Wie steht es denn um Ihr Fahrrad zu Hause? Steht es draußen vor der Tür oder hängt es vielleicht an der Wand, so als schönes, schmuckes Designobjekt? Da hat sich ja ziemlich was getan in den letzten Jahren. Das Fahrrad ist in manchen Kreisen zu einem sehr wertvollen Kultobjekt geworden. Raddesign ist so hoch im Kurs wie nie zuvor, könnte man denken. Aber ist das wirklich so? Sehen Räder heute tatsächlich besonders gut aus? Oder sind das eigentlich immer nur die gleichen Formen mit minimalen Anpassungen? Was hat sich eigentlich getan im Raddesign der letzten 100 Jahre? In München gibt es dazu jetzt eine Ausstellung in der Pinakothek der Moderne. Die heißt Das Fahrrad, Kultobjekt, Designobjekt. Und ich spreche drüber mit dem Kurator der Ausstellung, mit Josef Strasser. Hallo Herr Strasser.
Hallo Herr Mayer.
Ich habe mich gefragt, ob so eine Ausstellung vor, sagen wir, 30 Jahren oder so auch schon irgendwie möglich gewesen wäre, weil Räder als Kult- und Designobjekte, das ist ja schon eher so eine neuere Entwicklung, oder? Oder wie kam es denn überhaupt dazu, dass plötzlich alle so an der Ästhetik von Fahrrädern interessiert sind?
Ja, das ist eine komplizierte Frage, weil zum einen wäre es so, wie Sie gerade gesagt haben, vor 30 Jahren, denke ich mir, hätte man sich wahrscheinlich nicht so sehr um dieses Thema gekümmert. Wäre nicht so spannend gewesen, weil wirklich dieses, was wir heute haben, dieses Kultige an den Fahrrädern, die vielleicht manchmal fast Überbewertung der Ästhetik, ein sehr zeitgemäßer Trend ist. Und den hat es damals noch nicht gegeben.
Genau, den hat es damals nicht gegeben und ich fand es jetzt sehr spannend, in dem Katalog zu blättern. Ich habe die auch schon nicht gesehen, aber den Katalog und da ist ja also der letzten, korrigieren Sie mich, 130 Jahre oder sowas, Fahrraddesign-Geschichte und ich hatte das Gefühl, dass ganz vieles von dem, was wir jetzt sehen, eigentlich auch schon vor 100 Jahren eigentlich ganz ähnlich aussah. Also es gibt einen Entwurf von 1893, so ein Spalding-Fahrrad, ganz minimal, ganz leicht, wo ich auch dachte, ja, könnte auch jetzt eigentlich an der Hipsterwand hängen. War das damals so fortschrittlich oder hat sich einfach gar nicht so viel getan?
Ja und nein. Also einerseits, das Fahrrad ist ja schon ein bisschen älter. Eigentlich, man redet von 1817 mit der Laufmaschine, vom ersten Fahrrad überhaupt. Da hat sich ganz viel getan im 19. Jahrhundert. Aber das war alles mehr so technisch. Das Erstaunliche ist, dass wir eben gerade Ende des 19. Jahrhunderts schon eigentlich die Form des Fahrrads gefunden hat, die wir heute kennen. Und mir ist es genauso gegangen wie Ihnen. Als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dachte ich zunächst, was passiert da oder was ist da passiert? Eigentlich ist gar nicht so viel passiert. Aber wenn man dann so einsteigt und sich die Sachen genauer anschaut, und darum geht es auch in der Ausstellung, dass man die Sachen wirklich genau anschaut, dann merkt man plötzlich, wie viel da passiert ist in den letzten Jahrzehnten.
Mhm. Können Sie das zusammenfassen? Also an was wurde da neu designt? Was ist heute ganz anders, als es vor 50, 60 Jahren war oder vor 100?
Ja, das eine ist natürlich bei dem Fahrrad, wir haben immer das gleiche Bild vom Fahrrad vor Augen. Oder also, man hat zwei Räder und dazwischen sind irgendwelche Rohre, die den Rahmen bilden. Meistens aus zwei Dreiecken, vorne Lenker, hinten Sattel. Aber das Spannende ist eigentlich, aus welchem Material sind diese Rohre und wie werden die verbunden? Und da kann man sehr, sehr viel ablesen, wie sich das entwickelt hat. Es gab ja schon ganz früh auch 1900 Holzfahrräder, die jetzt wieder auftauchen. Es gab diese Stahlrohrfahrräder, die es immer noch gibt. Und das ist vielleicht das, was so ein bisschen ähnlich ist, weil die Verbindung mit dem Stahl bleibt immer gleich, geschweißt. In der Regel werden dann mit anderen Materialien, Aluminium, am Anfang anders umgehen musste. Man konnte das noch nicht schweißen. Deswegen hat man das gesteckt, beispielsweise. Mhm. Aber die allergrößte Revolution in meinen Augen, die passiert ist, in diesem ganzen Materialsektor, in dem man wirklich sehr viel auch ausprobiert hat und dadurch auch immer zu anderen Formen gekommen ist oder leicht anderen Formen. Die größte Revolution ist eigentlich das Carbon. Mhm. Also Carbon als neues Material, ja. Das kam dann so in den 80er Jahren auf, da auch für den Fahrradbau. Zunächst war es noch sehr, sehr teuer und später, Ende der 80er, hat man dann wirklich die Carbonfahrräder in Großserie entwickeln können oder produzieren können. Der Preis wurde billiger, immer mehr Leute konnten sich das Material leisten. Und mit Carbon ist halt sehr viel möglich. Carbon ist extrem belastbar. Carbon ist aber auch sehr, sehr leicht. Und es ist sehr, sehr gut formbar. Also gerade für die Designer gab es dadurch unzählige Möglichkeiten.
In Ihrem Katalog finde ich auffällig, dass es immer wieder ja schon auch so Versuche gab, das vielleicht ein bisschen anders zu gestalten, also auch von der Form. Es gibt natürlich irgendwie das berühmte Colani-Bike, diese Rennradstudie, das ist dann so ein typisches Luigi Colani aerodynamisches Ding, so ein dicker Rahmen mit einem hohen Sattel oder auch zu sehen quasi auf dem als Aufmacher für Ihre Ausstellung ein Fahrrad von einem japanischen Motorradhersteller, auch ziemlich futuristisch aerodynamisch. Also man merkt, es gab schon so Designentwürfe, aber wie Sie jetzt auch gesagt haben, mal vom Aussehen, nicht jetzt vom Material, aber vom Aussehen, waren das immer nur so Experimente und keine prägenden Entwürfe, oder?
Also diese Designentwürfe, also gerade die Fahrräder, die mit dem Material Carbon gemacht worden sind, die sind schon ja ein Stück anders. Wenn man ein bisschen zurückgeht in der Geschichte, und da spielt eben das Carbon so auch diese große Rolle, ist, was wir so als selbstverständlich ansehen heute, die Aerodynamik. Mhm. Also ein Fahrrad soll bequem und schnell sein. Und gerade wenn es sportmäßig genutzt wird, also wettkampfmäßig, dann kommt es wirklich auf die Zehntelsekunden oder Hundertelsekunden drauf an. Und die Entdeckung der Aerodynamik ist natürlich sehr viel älter. Aber die Entdeckung der Aerodynamik im Fahrradbereich, die ist relativ jung. Die kam wirklich erst Ende der 70er und dann in den 80ern mit den Olympischen Spielen 84 auf, als man festgestellt hat, die ganzen aerodynamischen Fahrräder gewinnen die Medaillen. Und die traditionell gebauten und geformten Fahrräder vor allem gingen da in der Zeit leer aus.
Also geht es da vor allem um Geschwindigkeit oder gab es noch andere Antreiber, die das Design vorangebracht haben?
Ja, es kommt darauf an, in welchem Sektor diese Sachen entstanden sind oder für welchen Bereich die Fahrräder entwickelt sind. Es gibt ja unzählige Fahrräder. Also wenn Sie heutzutage auf die Straße schauen, Sie haben das normale Citybike, Sie haben das Rennrad, das Sie schon erwähnt haben. Sie haben aber auch Lastenräder, Sie haben die E-Bikes. Also es gibt eine unzählige Variante oder Breite, Bandbreite an Fahrrädern, auch die Klappräder beispielsweise. Und je nachdem sind auch quasi die Gestaltungen, die Formen auch abhängig davon. Ich meine, die Idee, ein Fahrrad möglichst kompakt zu machen, also zu klappen, dass es klappbar ist oder dass es faltbar ist, das bedeutet aber auch, dass man andere Dinge anwendet, dass man die Räder klein macht zum Beispiel. Und wenn ich die Räder klein mache, die Laufräder klein mache, meine ich, dann ist es so, dass das Fahren eigentlich eher unbequem wird. Also muss ich wieder ganz stark an der Federung arbeiten. Andersrum, bei dem Rennrad geht es wiederum darum, möglichst wenig Federung zu haben, weil wenn das federt, geht eventuell etwas der Kraft verloren.
Ja, also ich merke, Sie stecken da sehr tief drin. Eine letzte Frage, ich finde es nämlich interessant, dass die E-Bikes, die man heute sieht, finde ich gar nicht so designt wirken oft. Also irgendwie ist Fahrrad so zum Kultobjekt geworden, dann sieht man diese E-Räder, die ganz oft irgendwie doch relativ globig sind, so richtige Gebrauchsgegenstände. Ist das eine richtige Beobachtung oder gibt es da auch schon mehr Design?
Ich stimme Ihnen bei. Also mir geht es genauso. Wenn man auf der Straße schaut, die ganzen E-Bikes sind eigentlich Anführungszeichen grauenhaft gestaltet. Es gibt Ausnahmen, ja. Aber das liegt natürlich auch daran, die E-Bikes sind ja relativ neu. E-Bikes sind eigentlich die große Revolution letztendlich im ganzen Fahrradsektor. Obwohl die Idee natürlich schon älter ist, gab es auch schon im 19. Jahrhundert. Aber heutzutage ist das so ein Massenartikel und es sollte möglichst billig sein, preiswert sein, sollte für viele verfügbar sein. Und dann wird halt leider oft ohne den großen Anspruch an Qualität, aber auch an Gestaltung produziert. Aber wir haben in der Ausstellung ein E-Bike, das sicherlich eines der schönsten E-Bikes überhaupt ist. Man sieht natürlich sofort, okay, das unterscheidet sich von diesem traditionellen, ja, ungeformten Dingen, die eigentlich über die Straße da nicht rattern, aber fahren, ganz deutlich. Und da merkt man dann, also und dafür steht eigentlich die Ausstellung, dass man genau hinschaut, dass man die einzelnen Sachen sieht und dann, denke ich, gehen für viele die Augen auf oder sie erkennen wirklich, was ist Qualität, was ist das Besondere an den Fahrrädern.
Das sagt Josef Strasser, der Kurator dieser Ausstellung. Das Fahrrad, Kultobjekt, Designobjekt. Und dies zu sehen in der Pinakothek der Moderne in München, läuft ab heute und dann ganze 2 Jahre lang. Vielen herzlichen Dank nach München, Herr Strasser.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Wie war der Umgang mit Transidentitäten vor 100 Jahren? Die Künstlerin Toni Ebel, die war lange Zeit eigentlich ziemlich vergessen. Jetzt aber gibt es eine Ausstellung zu ihrem Leben und zu ihrer Kunst, denn das alles erzählt sehr viel. Toni Ebel war Anfang des 20. Jahrhunderts eine der ersten Personen in Deutschland, die eine operative Geschlechtsumwandlung gemacht haben. Und jetzt gibt es in Berlin im Sonntagsclub eine Ausstellung zu sehen über Toni Ebel und ihr Leben. Und was uns das genau erzählt, das weiß Gesa Ufer. Sie war für uns dort.
Wie eine ganz normale Alt-Berliner Eckkneipe mutet der Sonntagsclub an. Ein gutes Dutzend älterer Herren, Typ rüstiger Rentner, sitzt beim Stammtisch beisammen. Es wird geredet, getrunken, gelacht. Seit über 40 Jahren ist dieser Ort eine Institution für schwule, lesbische, trans- und intersexuelle Menschen in Ost-Berlin. Bis heute hat er sich als Veranstaltungs- und Beratungszentrum und als gemütlicher Treffpunkt erhalten. Genau hier zeigen die beiden Kuratoren Esra Paul Afken und Raimund Wolfert von der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, was sie über Leben und Werk der Malerin Toni Ebel herausgefunden haben. Raimund Wolfert.
Als sie sich operieren ließ, also war sie schon 49, 50. Das heißt, für sie war es recht spät, dass sie diese Geschlechtsangleichung vollzogen hat. Ich denke mal, also sie war eine kämpferisch bestimmt auch eine unbequeme Person, die, ich glaube, sehr gut reden konnte und sehr selbstbewusst war und auch viel geredet hat.
Fest steht, Toni Ebel hatte bis zu ihrer Geschlechtsangleichung einen langen und oft sehr düsteren Weg vor sich. Geboren wurde sie 1881 als erstes von 11 Kindern. Die Eltern, ein Berliner Kaufmann und seine Frau, gaben ihrem vermeintlichen Sohn den Vornamen Arno, Doch Arno fiel schon früh durch mädchenhaftes Benehmen und seine Begeisterung für die Hausarbeit auf. Im Alter von 19 Jahren war der späteren Toni endgültig klar, anders als ihre männlichen Kameraden zu sein. Es kam zu schweren Auseinandersetzungen mit der Familie.
Von dem ersten Geld, was sie sich verdient hat, hat sie sich eine blonde Perücke und ein Kleid gekauft. Und als diese Eltern dieses Kleid und die Perücke gefunden haben, haben sie es sofort ins Feuer geworfen.
Toni bricht mit der Familie, sie lernt zu malen und trifft Anfang des Jahrhunderts einen reichen Amerikaner, der ihr Gönner und möglicherweise auch Liebhaber wird und sie mit auf ausgedehnte Reisen nimmt. Sie lernt Südeuropa und Nordafrika kennen, bereist England, Frankreich und die USA. Doch nachdem der Freund stirbt, kehrt Toni Ebel zurück nach Berlin und versucht über Jahre, sich den gesellschaftlichen Normen zu beugen. Toni kämpft sogar als Soldat im Ersten Weltkrieg, kommt schwer traumatisiert und als Invalide zurück. Und sie heiratet sogar eine Berliner Näherin, die einen Sohn mit in die Ehe bringt. Kurator Esra Paul Afkin beschreibt diese Verbindung so.
Diese Zeit, glaube ich, war schon eine sehr, sehr, sehr schwere Zeit. Zumindest beschreibt sie das auch später so, dass auch sie Schläge bekommen hat von ihrer Frau und ihre Frau eben auch nicht akzeptiert hat, dass sie nicht so in der Sicht der Frau männlich genug war, also sie nicht ernähren konnte und einfach, ja, also zu, in Anführungszeichen, zu weibisch war.
1928 stirbt die Ehefrau nach langer Krankheit und Toni Ebel macht sich auf den Weg. Sie findet Hilfe bei dem Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld und sie freundet sich dort auch mit Charlotte Scharlack an, einer Deutsch-Amerikanerin, der es genauso geht wie Toni. Die beiden werden unzertrennlich. Vorher gibt es allerdings noch eine Menge Hürden zu nehmen, etwa im Kampf mit den Behörden, den Kurator Esra Paul Afkin aus eigener Erfahrung gut kennt.
Wie sie zum Beispiel ihre Namensänderung beantragt, also was sie da alles an Beweisen bringen musste, dass sie wirklich eine Frau ist. Und das wird dann so ganz zentriert auf bestimmte Eigenschaften dargestellt, dass sie gerne im Haushalt tätig ist, dass sie gerne wäscht, kocht, dass sie sehr rein, also die Wohnung reinhält und so. Das ist ja heute auch noch etwas, was auch heute noch gefordert wird, wenn man eine Namensänderung beantragt, dass man irgendwie so einen sogenannten Trans-Lebenslauf schreibt und an dem man am besten beweist, dass man ja schon immer so war.
Toni Ebel geht ihren Weg. Sie konvertiert noch 1933 zum Judentum. Gemeinsam mit ihrer Gefährtin Charlotte Scharlack flieht sie vor den Nationalsozialisten in die damalige Tschechoslowakei. 1942 werden die beiden getrennt. Und die Jüdin Charlotte entkommt ihrer Deportation nur knapp durch Flucht in die USA. Toni Ebel wird in der DDR zur geachteten Künstlerin. Mitte der 50er Jahre widmet ihr das Märkische Museum sogar eine Einzelausstellung mit rund 50 Werken, von denen heute keins mehr auffindbar ist. Die 20 Reproduktionen, die jetzt im Sonntagsclub zu sehen sind, zeigen vor allem Naturdarstellungen und Selbstporträts im Rembrandt-Stil. Ihre eigene Geschichte scheint dabei kaum eine Rolle zu spielen.
Also noch viel, was es da zu entdecken gibt. Die Ausstellung bezeichnet sich auch selbst als Anfang einer Auseinandersetzung mit dieser Künstlerin. Toni Ebel, 1881 bis 1891, eine Spurensuche. So heißt diese Ausstellung. Die ist bis Ende Januar zu sehen in Berlin im Sonntagsclub. Und, das dürfen wir auch schon mal verraten, Anfang nächsten Jahres soll es auch eine Verfilmung geben über Toni Ebel und über ihre Freundin Charlotte Scharlack. Besprechen wir dann wahrscheinlich auch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Das Lesen der anderen.
Heute lesen wir ein künstlerisches Straßenmagazin, Arts of the Working Class heißt es. Das ist ein Magazin, in dem es natürlich um soziale Themen geht, wie das in Straßenmagazinen ja meistens der Fall ist. Aber es geht auch um sehr viele künstlerische Themen. Die neue Ausgabe hat jetzt den Schwerpunkt Inklusion von behinderten Menschen. Und darüber spreche ich mit einer der MacherInnen dieses Magazins, mit Amelie Jakuberg. Herzlich willkommen.
Hallo.
Inwiefern passt denn so ein Thema wie Inklusion in Ihr Heft, wo es ja viel um Kunst geht, Kunst von Arbeiterklasse?
Also oft wird Kunst als etwas sehr Elitäres verstanden von Menschen. Dabei ist es etwas, was grundsätzlich jedem Menschen zusteht, zu erfahren und zu machen. Und so wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat, gibt es diese Trennung, also diese Uneingewobenheit von Kunst in den Alltag. Und um diese Trennung zu durchbrechen, gibt es diese Zeitung. Und wir schauen auf verschiedene Aspekte, die diese Trennung hervorrufen. Und ein Aspekt davon ist zum Beispiel Ableismus. Und Ableismus führt dazu, dass bestimmte Menschen ausgeschlossen sind aus Kulturproduktion. Und indem wir das beleuchten, beleuchten wir auch viele andere Exklusionsmechanismen.
Also Ableismus quasi als der zentrale Mechanismus von Diskriminierung von Menschen, die Beeinträchtigung haben in vielerlei Hinsicht. Wir können es ja mal konkret machen, wie Sie das im Heft aufgreifen. Ich fand zum Beispiel sehr anschaulich ein Selbstporträt, was da zu sehen ist, von einer behinderten Künstlerin aus London, Charlie Fitz heißt sie. Und die hat ein Selbstporträt gemacht, wo man sie mit einer Windel sieht von hinten, weil die Künstlerin trägt eine Windel, weil sie darminkontinent ist. Was fanden Sie denn an dieser Arbeit so vielsagend, dass Sie entschieden haben, das muss unbedingt mit ins Heft?
Also es hat auf jeden Fall einfach eine starke visuelle Wirkung. Also es ist etwas, was sehr viel Verletzlichkeit zeigt und sehr viel auch Handlungsmacht. Also das eigene Schicksal selber zu schreiben. Und Künstlerinnen sind ja oft auch der Prototyp von diesen starken Einzelkünstlerinnen, die aus nichts alles machen können und werden auch oft instrumentalisiert für diese Geschichten von den erfolgreichen Menschen, eben, dass man sich selber produzieren kann und dass aus schlechten Verhältnissen sich erheben kann und Großartiges schaffen kann. Und diese Erzählung ist sehr gefährlich. Durch dieses Bild wird sofort auch ausgedrückt, dass eben diese Schöpfungsmacht nicht etwas ist, was aus Menschen alleine kommt, sondern eine Gemeinschaftsproduktion ist. Okay, ehrlicherweise kommt das nicht in dem Bild raus, sondern erst durch den Titel.
Mhm. Genau, ich habe mich gerade gefragt, was da die Gemeinschaftsebene ist.
Genau, es ist nämlich so, dass bei diesem Bild immer die Oscar Winter auch genannt wird, weil es ist zwar ein Selbstporträt, aber es ist in Kollaboration mit ihrem Partner entstanden. Charlie Fitz hat ihre Behinderung erst in ihren 20ern erworben und musste ganz viel sich auseinandersetzen mit ihrer neuen Identität und konnte viele Sachen nicht mehr machen, die sie vorher alleine machen konnte. Und so hat sie angefangen, Selbstporträts in Zusammenarbeit mit ihrem Partner zu machen. Es sind trotzdem Selbstporträts, aber sie machen sichtbar, dass sie jemand anderen braucht, wie es meistens der Fall ist bei Künstlerinnen und Künstlern. Mhm. Und so wird es vom Independent Artist zum Interdependent Artist, also Interdependent, eine kleine Silbe.
Spannend zu dem Thema Inklusion fand ich auch den Beitrag, den Sie haben zum Thema Sexarbeit und Behinderte. Das sind ja quasi so zwei Artikel. Also eine Sexarbeiterin beschreibt, wie sie sich vorbereitet auf einen Termin, den sie mit einem Klienten hat, der behindert ist. Und dann gibt es ja noch einen zweiten Artikel von einem behinderten Aktivisten, der das sehr kritisch sieht, wie debattiert wird in der Gesellschaft um diese Frage, wie viel Sexualassistenz brauchen Menschen mit Behinderung und so. Und der sieht es eigentlich sehr kritisch, weil all dieses Assistierte irgendwie dann die Behinderten doch wieder in so eine Sondernische rückt und so dieses Bild kreiert wird, Behinderte haben gar nicht die Möglichkeit, unbezahlt Sex zu haben und eine normale Beziehung zu führen oder so. Das fand ich sehr spannend. Was nehmen Sie mit aus diesem Beitrag?
Also ich nehme zuerst mal aus diesem Beitrag die Zusammenarbeit mit. Das ist vielleicht etwas, was man jetzt nicht in der Zeitung selber sieht. Aber wir haben angefragt nach einer Perspektive von einer Sexarbeiterin. Und die hat gesagt, ich kann diesen Artikel nicht alleine schreiben, weil wenn ich dazu was sagen möchte, dann möchte ich das zusammen mit jemand anderen sagen. Nämlich mit einer Person, die selber Behindertenaktivist ist. Er selbst hat eine Beeinträchtigung. Und das nehme ich zuallererst mit. Als zweites nehme ich einfach den Inhalt mit dieses Artikels, nämlich, dass man vorsichtig sein muss mit diesen unterschiedlichen Begriffen. Es gibt den Begriff der Sexualassistenz, den der Sexualbegleitung und der Sexarbeiterin. Und Daniel Horneber, das ist der Aktivist, plädiert dafür, dass wir eben Sexarbeit als solche also aus einer nicht ableistischen Perspektive sehen und nicht aus Sexarbeit Sexualbegleitung machen. Da gab es jetzt sehr viele Dokumentationen drüber, die von den guten Huren sprechen. Mhm. Dabei wird nur so weiter eine Sekludierung vorangetrieben, die eigentlich einer Inklusion im Wege steht. Und Sexualassistenz wiederum bedeutet, dass Assistenzleistungen bezahlt werden, wenn Leute einfach Hilfe brauchen, sich selber zu bewegen, Sexspielzeug zu besorgen oder auch Sex mit anderen zu haben, also bei der Lagerung helfen. Mhm. So, das ist einfach so dieser körperliche Aspekt.
Ja, fand ich auch spannend und ich fand seine Perspektive schon auch spannend, diese Kritik daran, also dass es eben zu sehr so eine Sonder- und Schon-Ecke ist, in die da Behinderte gestellt werden. Ist es vielleicht eine so eine Hauptessenz, die vielleicht aus Ihrem Heft hervorgeht? Also braucht es weniger Schonräume für Behinderte, kann man das so sagen?
Ja, es braucht eine offene Auseinandersetzung, es braucht Dialog und es braucht den Clash auch manchmal. Bei uns gibt es ja auch viele Clashes in der Zeitung, um einfach eine Gemeinsamkeit, um dann einen gemeinsamen Bogen zu spannen.
Das sagt Amelie Jakubek. Sie ist eine der Redakteurinnen vom Magazin Arts of the Working Class und das gibt es sowohl im Laden zu kaufen, aber eben auch auf der Straße, zum Beispiel von Obdachlosen dann verkauft und die aktuelle Ausgabe ist gerade raus. Vielen Dank für Sprechen drüber hier im Deutschlandfunk Kultur.